durch Christus weit überwinden in den Gefahren der Endzeit. Das soll also heute Morgen das Thema sein, überwinden. Und vielleicht lesen wir dazu mal drei Bibelworte. Auf der einen Seite kennen wir das bekannte Wort, das der Herr Jesus gesprochen hat am Ende von Johannes 16, ganz sicher alle, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also in der Welt haben wir ganz grundsätzlich Bedrängnis. Luther hat übersetzt Angst, das ist auch nicht falsch. Ja. Das Wort im Griechischen heißt eigentlich Beengung. Ja. Das ist also beides. Die objektive Bedrängnis, dass es eng wird um uns, aber auch die innere Beengung, dass es dann nämlich manchmal eng wird in uns, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Und beides ist so, dass wir das von Natur aus ganz klar erleben als Menschen in dieser Welt, in einer Welt, die böse ist und die immer böse war. Aber wir haben eben gehört, in der Endzeit reift das Böse aus, da wird sie noch böser, wie sie früher war. Ja, und das erleben wir, denke ich, alle auch in verschiedener Hinsicht, aber dieses Trostwort des Herrn Jesus ist umso aktueller und wichtiger. In der Welt habt ihr Bedrängnis und auch Angst, aber seid getrost, habt Mut, seid zuversichtlich. Ihr braucht nicht verzagen, ihr braucht euch nicht durch das Böse in der Welt überwältigen lassen, bedrücken lassen, in Angst versetzen lassen, in Panik. Ja. Wir sehen heute, dass viele Menschen mit dieser Corona-Propaganda in Panik versetzt werden. Und das ist eben auch ganz deutlich, wenn jemand Angst hat, dann ist er leicht lenkbar und formbar, dann akzeptiert er alle möglichen Auswege, die es scheinbar gibt und ist sozusagen Wachs in der Hand der Führenden. Und das ist, denke ich, auch so ein Aspekt. Aber auf jeden Fall in diese Ängste müssen wir nicht uns hineingeben, sondern wir dürfen auf den Herrn Jesus blicken. Er hat die Welt überwunden und deshalb dürfen auch wir überwinden. Und davon wollen wir heute handeln und wollen auch noch mal zwei weitere Bibelworte lesen. Die stehen im ersten Johannesbrief. Wunderbare Trostworte, die wir in den Bedrängnissen der Endzeit leben. Das erste Wort steht in 1. Johannes 4 und steht interessanterweise auch in Beziehung zu den endzeitlichen Verführungen, von denen wir ja auch manches gehört haben in diesen Tagen. Da heißt es ab Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist doch etwas Wunderbares. Wenn wir da lesen, dass auf der einen Seite finstere Verführungsgeister wirken in dieser Welt, das erleben wir ja, das haben wir jetzt auch uns gerade am Freitag und am Donnerstagabend damit beschäftigt, dass das so ist. Und auf der anderen Seite lesen wir, ihr habt jene überwunden. Also nicht nur ihr werdet überwinden, sondern ihr habt jene Verführer überwunden. Ist doch interessant, ja? Also das wird eigentlich schon als eine vollendete Tatsache hingestellt und die Begründung ist eben so tröstlich für uns, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der, welcher in der Welt ist, das ist der Satan, der Fürst dieser Welt, der Geist, der jetzt herrscht in den Wolken, in den Luftbereichen und das ist ein finsterer Lügengeist, der allen möglichen listigen Betrug anwendet, um Menschen in die Irre zu führen. Und wenn man sowas mitbekommt, wenn man sowas vielleicht auch ein Stück weit erlebt hat, charismatische Bewegung zum Beispiel, falsche Geister, falscher Jesus, dann kann es einem Angst und Bange werden. Und dann kann man auch manchmal denken, ja, wenn die Verführungsmächte in der Endzeit sind ja übermächtig, was können wir da ausrichten gegen solche Verführungsmächte? Und es ist ganz klar, die Antwort ist, wir können gar nichts ausrichten. Ja? Wir als Menschen haben keine Chance gegen den Satan, der ein listiger und relativ mächtiger Finsternisgeist ist und viel Erfahrung und List und Tücke und Macht hat. Aber der Satan ist eben ein Geschöpf, der absolut nicht allmächtig ist, auch nicht allwissend. Und gegenüber dem Herrn Jesus hat er überhaupt keine Chance, sondern er ist besiegt und überwunden, entwaffnet, im Triumphzug umhergeführt. Das lehrt uns der Kolosserbrief im 2. Kapitel. Ja, und zwar durch das Kreuzesopfer. Interessant, ja, da werden wir noch drauf kommen. Also das heißt, wir brauchen keine Sorge haben, selber in uns selber haben wir überhaupt keine Kraft gegen diesen großen Haufen, wenn wir das mal so aus dem Alten Testament anwenden wollen. Aber wenn der Herr Jesus in uns ist, und das ist ja bei jedem Wiedergeborenen der Fall, Christus in uns, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der auf dem Thron sitzt zur Rechten des Vaters, er wohnt gleichzeitig durch seinen Geist im Leben jedes wiedergeborenen Christen. Ja? Und das ist das Fundament für unseren Sieg. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Und er ist größer als der, der in der Welt ist. Ja? Und deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben vor dem Feind, vor seinem Drohen, vor seinen listigen Tricks, vor dem Engel, der sich als Engel des Lichts verstellt, sondern wir dürfen wissen, durch den Herrn Jesus haben wir den Sieg über diese listigen Finsternismächte. Und dann finden wir noch ein Trostwort im 5. Kapitel, auch von dem 1. Johannesbrief. Und da lesen wir in Vers 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist oder gezeugt ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also das ist etwas Wunderbares, dass wir wissen, wir brauchen uns nicht selber sorgen, wie wir diese Welt überwinden. Das können wir in eigener Kraft nicht, sondern wir dürfen uns im Glauben an den hängen, der die Welt schon längst überwunden hat. Jesus, den Sohn Gottes. Und dann sind wir unbesiegbar. Ja? Unbesiegbar durch ihn, durch den Sohn Gottes, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Ja? Das ist letztlich das Fundament des Glaubens, der uns auch durch die Endzeit bringen kann. Und das brauchen wir, das müssen wir uns auch mit diesen Dingen beschäftigen. Ja? Ich habe das schon am Donnerstagabend gesagt, wir müssen uns auch mit den Irrlehren, mit den negativen Entwicklungen, mit den Gefahren beschäftigen, mit der Ökumene, mit der Charismatik, damit wir nicht und damit auch nicht andere, die wir kennen, hineingeraten in die Fallstricke dieser Verführungen. Aber wir dürfen niemals in die Gefahr kommen, uns wie das Kaninchen mit der Schlange zu beschäftigen, dass wir panisch auf diese Dinge starren, ja? Dass sie einen falschen, übergewichtigen Anteil in unserem geistlichen Leben haben. Das ist Gift, das ist gefährlich. Ja? Das schädigt uns, anstatt uns zu stärken. Sondern unsere Hauptausrichtung muss immer auf den Herrn Jesus, den Sieger und Überwinder sein, der uns durch diese Endzeit bringen wird. Ja? Sonst werden wir ganz leicht depressiv, verzagt, ängstlich, schalten auf Rückzug, ne? Und das ist genau das, was der Feind will. Ne? Dass er sich ganz bedrohlich groß macht und uns einschüchtern will, sodass wir einfach uns ducken und den Rückzug antreten. Ne? Und das ist aber genau das, was der Herr Jesus nicht will. Deswegen sagt er, seid getrost. Und das heißt auch, fasst Mut. Seid zuversichtlich. Ja? Und das ist aber nur möglich, wenn wir einen Glaubensblick entwickeln. Ja? Wenn wir wirklich auf den Herrn Jesus vertrauen. Deswegen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja? Die Welt selber lebt im Unglauben. Die Welt sagt, ich halte mich nur an das, was ich vor Augen sehen kann, was ich selber im Griff habe, was ich merke. Und deswegen vertrauen die Menschen auf irgendwelche politische Führer, auf irgendwelche Ideologien, auf irgendwelche nichtige Dinge, die sie bloß in den Abgrund ziehen. Ja? Aber wir haben gelernt, unser Vertrauen auf den Herrn Jesus zu setzen als unseren Retter. So haben wir uns bekehrt. So ist jemand wirklich ein Kind Gottes geworden, indem er sein Vertrauen ganz auf den Herrn Jesus als den Herrn und Retter gesetzt hat, der am Kreuz das Opfer vollbracht hat, das uns aus der Sünde und aus der Verlorenheit errettet. Und genauso wie wir dem Herrn so vertraut haben und auch damit jedes Vertrauen auf uns selber und unsere eigene Gerechtigkeit und Kraft fahren lassen mussten, ja, das gehört zur Bekehrung dazu, genau mit dem Glauben dürfen wir auch weiter glauben und dem Herrn nachfolgen, Tag für Tag, mitten in der Endzeit. Ja? Wir dürfen ihm Tag für Tag vertrauen, dass er uns durchbringt, dass er uns bewahrt, dass er uns führt, leitet, lehrt, beschützt und dass er der Sieger ist. Und das wollen wir einfach auch nochmal mit Gottes Hilfe etwas deutlicher uns bewusst machen, der Sieg des Herrn Jesus, sein vollkommenes Werk am Kreuz, seine Auferstehung und was das eben auch für uns bedeutet. Ja, das ist so wichtig, dass wir feststellen, der in uns wohnt, ist stärker als der in der Welt ist. Ja? Und deswegen müssen wir auch viel mehr auf den schauen, der in uns sein Werk vollbringt, als auf den, der in der Welt sein böses Werk vollbringt. Ja? Das ist das Geheimnis, sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Ja? Deswegen sollten wir uns auch angewöhnen, das muss ich mir selber auch sagen, nicht zu viel Nachrichten zu schauen, sondern mehr in die Bibel zu schauen. Ne? Wenn du viel Nachrichten liest, dann wirst du leicht depressiv. Ja? Dann fängst du an, womöglich dich mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu beschäftigen und mehr über Donald Trump nachzudenken als über Jesus Christus. Und das ist definitiv völlig falsch und verderblich. Ja? Also das ist ganz wichtig, das Treiben dieser Welt. Wir können es vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Man muss vielleicht ein paar Dinge schon wissen. Aber wenn wir uns damit zu viel beschäftigen, dann wird unser Glaubensblick auf den Herrn Jesus immer schwächer. Und dann werden wir unter Umständen uns sogar in die Geschäfte der weltlichen Politik reinziehen lassen. Ja, da bin ich gar nicht dafür. Das ist nicht der Auftrag von uns gläubigen Christen, dass wir anfangen, die Welt retten zu wollen, indem wir uns in irgendwelchen politischen Bewegungen oder Parteien engagieren. Ja, das ist ein Irrweg. Wir sind Fremdlinge, wir haben gar kein Bürgerrecht hier und deswegen haben wir ja auch nichts zu melden. Ja, was also für mich persönlich auch bedeutet, dass ich noch nie gewählt habe, sondern lieber für die Obrigkeit bete. Ne? Das kann jeder halten, wie er will, aber das eigentliche Gewicht, das wir darstellen als Christen, ist durch unsere priesterliche Fürbitte für die Welt und definitiv nicht dadurch, dass wir anfangen, in dem politischen Wahlkarussell der weltlichen Parteien irgendwie mitzumischen, ja? Weil uns vielleicht manche Parteien von ihrem Programm besser gefallen, deswegen sind sie immer noch Welt. Ja? Das sind so Dinge, gut, da gibt es auch unter Christen unterschiedliche Auffassungen, aber ich persönlich denke, wir sollten als Fremdlinge wirklich uns darauf beschränken, den Menschen den einzigen Ausweg aus dieser Welt und ihrem drohenden Gericht zu verkündigen, nämlich Jesus Christus als Herrn und Retter und nicht irgendwie ja, politisch-taktische Manöver zu betreiben. So können wir nicht die Welt überwinden, aber durch den Glauben, damit, dass wir rechnen mit dem Herrn Jesus, der uns täglich beschützt und durchträgt, das ist das, was uns letztlich bewahrt und was uns letztlich auch diesen Sieg selber bringt. Wir müssen ihn nicht erringen, ja, das könnten wir gar nicht. Der Herr Jesus hat ihn errungen. Wir müssen ihn im Glauben festhalten, im Glauben damit rechnen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Das ist wie mit der Erlösung. Die Erlösung, da können wir nichts dazu beitragen. Ja. Wir können sie nur im Glauben annehmen und im Glauben mit ihr rechnen. Ja. Und so kommen wir durch. Und es ist dasselbe auch mit dieser Rettung aus den Fängen dieser bösen Welt, in der wir leben müssen, in die uns der Herr Jesus hineingestellt hat. Und doch sagt er eben, ihr seid nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja? Ihr seid heilige Fremdkörper, ihr seid Kinder Gottes. Das ist ganz klar, dass die Welt uns feindlich gesinnt ist, dass sie uns bedroht und ja, beschimpft und verfolgt ein Stück weit und es wird mehr werden, denke ich, in der Endzeit. umso wichtiger ist, dass wir den Blick auf den Überwinder richten, auf den Herrn Jesus. Und es ist ja interessant, wenn wir uns überlegen, wie hat der Herr eigentlich überwunden? Vielleicht lesen wir dazu mal auch im Kolosserbrief diese ganz wichtigen Passagen, die uns zeigen, wie der Herr Jesus den Satan, den Fürst dieser Welt, überwunden hat. Ich lese mal einen größeren Abschnitt, Kolosser 2 ab Vers 8 oder schon ab Vers 6. Das sind interessante Zusammenhänge, auch für unser Thema. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Das habe ich vorher gerade erwähnt. Ja, wir haben uns bekehrt, indem wir unseren Glauben ganz auf den Herrn Jesus und sein vollbrachtes Werk gesetzt haben und wir überwinden im Alltag, indem wir genauso unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen, beständig. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also alle menschliche Ideologie und heidnische Philosophie lenkt uns vom Herrn ab, schwächt uns, macht unseren Glauben kaputt und das müssen wir alles ablegen und in Einfalt einfach dem Wort Gottes glauben. Ja? Uns mit dem Wort Gottes beschäftigen statt mit weltlichen Theorien. Und jetzt diese tröstliche Aussage, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Zwei wunderbare Botschaften. Wir sind zur Fülle gebracht in dem Herrn Jesus. Das heißt, der ganze Segen, den Gott bereithält, unser himmlischer Vater, der uns liebt, die ganze Gnadenfülle steht uns zur Verfügung in Christus. Ja? Wir haben Anschluss an diese Fülle, wir haben ein Anrecht auf diese Fülle, aber wir müssen sie uns im Glauben und in unserem Wandel aneignen. Ja? Die fällt uns nicht in den Schoß, in dem Sinn ist uns zugesagt, aber wir müssen sie abholen. Ja? Das ist also dieses Spannungsfeld. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, in dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Und der Teufel will uns immer einreden, nein, nein, du brauchst auch noch menschliche Psychologie, du brauchst noch Selbstverwirklichung, du brauchst noch alle möglichen Konsumgüter, eine Karriere, die dich erfüllt und glücklich macht und was nicht alles da kommt. Und der Glaubende weiß, in dem Herrn Jesus habe ich alles. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, Luther. Ist in dem Fall eindrucksvoller als Schlachter. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ein bisschen frei, aber schön einprägsam. Ja? Das ist Einfalt gegenüber Christus. Das bedeutet, der Herr Jesus ist uns alles und wir schauen gar nicht drauf. Wenn es in der Welt immer düsterer wird, dann schauen wir umso mehr auf den Herrn Jesus. Ja? Wenn wir vielleicht auch ärmer werden in der Welt, vielleicht unseren Job verlieren, Geld verlieren, in der Krise, wenn jetzt die nächste Währungskrise kommt, ja, die Leute, die viel vertrauen auf große Bankkonten und irgendwelche Geldanlagen bei fragwürdigen Aktienfonds legen, die werden wahrscheinlich einige Verluste hinnehmen müssen. Ja. Aber wenn ich weiß, mein Reichtum ist in dem Herrn Jesus, der vermindert sich nicht, wenn es in der Welt irgendwie kracht und knallt. Ja. Das ist doch wunderbar. Und je einfältiger wir daran festhalten, dass wir in dem Herrn Jesus die ganze Fülle haben, alles, was wir brauchen, in jeder Situation, genügt Jesus Christus vollkommen. Desto besser leben wir in der Endzeit. Desto sorgenfreier. Ja? Desto befreiter auch von irgendwelchen Lasten und Bedrückungen. Und dann auf der anderen Seite steht hier einfach, er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Das müssen wir uns auch mal überlegen, was das heißt. Ja? Haupt heißt, er ist das Oberhaupt, der Herrscher, der die Autorität hat, das Sagen hat, ja, über jede Herrschaft und Gewalt. Das schließt ein, Mr. Trump, Mr. Putin, Mr. Xi und wie sie alle heißen, die Großen dieser Welt, ja, der Herr Jesus ist der Herr über sie, er regiert, ja, er hat sie in seiner Hand, Er braucht nur ein Wort zu reden und die fallen alle tot um und sind weg von ihrem Fenster, ja, und können gar nichts mehr tun. Ja, er ist der Herr, aber er ist auch der Herr über jede unsichtbare Macht und Gewalt. Es schließt den Satan selber ein und irgendwelche Finsternisfürsten, die da vielleicht über Österreich oder über Deutschland oder über Griechenland oder Israel regieren, wie auch immer. Das ist ganz klar, der Herr Jesus ist Herr über alles. Ja, er ist die oberste Autorität im Himmel, weil der Vater ihn zu dieser Autorität eingesetzt hat. So, und der Vater, Gott, regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, kein Mensch kann regieren, ohne dass der allmächtige Gott ihn nicht eingesetzt hat und erhält. Ja, wir sehen die Lektion bei Nebukadnezar, dem damals mächtigsten Mann der Welt. Dem hat Gott eine eindrucksvolle Lektion gegeben. Ja, die heutigen Mächtigen, die lesen natürlich nicht mehr die Bibel, ja, und die wissen nichts von Nebukadnezar, aber sie sind genauso in der Hand des allmächtigen Gottes wie damals Nebukadnezar. Ja? Also der Herr Jesus, wir gehören dem an, der Haupt ist über jede Macht, die uns irgendwie schaden wollen könnte. Das ist überhaupt keine Frage, dass wir da geschützt sind, weil unser Herr das Oberhaupt über alle diese Mächte ist. Und jetzt kommt dieser Sieg, der beschrieben wird in diesem zweiten Kapitel von Kolosserbrief, der Sieg über den Fürsten der Finsternis. In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, das heißt am Kreuz. Ja? Und das ist dieses Gewaltige, dieser Herrschaftswechsel, der so kurz im ersten Kapitel des Kolosserbriefes beschrieben wird. Verse 13, 14 sollten wir alle kennen, ist unser Freibrief. Er, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Was bedeutet es? Die Bibel sagt, unter der Zulassung Gottes ist der Satan der Fürst dieser Welt. Er dirigiert die Weltmenschen durch seine Geistesmächte. Epheser 2, Vers 1 und 2 wird es deutlich gemacht. Also alle Menschen, die da meinen, sie seien autonom und seien frei und müssten Gott nicht dienen, sie müssen dem Satan dienen und sind Marionetten in der Hand des Satans, weil er sie lenkt durch seine Finsternisgeister. Ja? Aber aus diesem Herrschaftsgeflecht dieses mächtigen Fürsten der Finsternis, des Fürsten dieser Welt, sind wir herausgerettet. Und das ist eben interessant, nicht durch eine Machttat. Der Herr Jesus ist ja allmächtig. Ja? Aber wenn der Herr Jesus Macht ausüben wollte, dann könnte er es nur in Form von Gericht. Ja? Er wird einmal Macht ausüben und das bedeutet, er wird all die gottlosen Sünder blutig richten, die jetzt spotten und groß tun gegen Gott und ihre Bosheiten ausschäumen. Die werden alle mal blutig gerichtet. Also mit Macht hätte Gott keinen Sünder retten können. Warum nicht? Ja, weil unsere Sünden uns verurteilt haben, weil Gott gerecht und heilig ist und weil unsere Sünden bewirken, dass wir unter dem Todesurteil stehen, gerechterweise. Also konnte der Herr Jesus mit Macht nichts ausrichten, um uns zu retten. Und das finde ich so interessant. Der Satan, sein Fall war ja letztlich durch Stolz, durch Eigensucht, durch Machtgier ausgelöst worden. Ja, dieser hohe Engel, den Gott in eine große Position gesetzt hat. Er wollte der Allerhöchste werden. Er wollte sich über Gott erheben. Er hat, das war das erste Wesen, das Selbstverwirklichung betrieben hat, auf Kosten des Gehorsams gegen Gott. Ja? Und mit diesem Gift hat er uns Menschen angesteckt. Ja? Ich will autonom sein, sagt der Mensch. Und das hat Satan auch gesagt. Und was heißt denn autonomos? Autonomos im Griechischen heißt, ich bin mir selbst das Gesetz. Es gibt keinen, der über mir ist, der mir irgendwas vorschreiben könnte. Ich selber bestimme, was ich tun will und nicht. Und das ist unsere Sündenkrankheit. Ja? Und deshalb, mit Macht hätte der Herr Jesus, selbst wenn er gewollt hätte, keinen Sünder retten können, weil die Gerechtigkeit Gottes uns verurteilt hat. Und das ist auch die Basis des Verklägers. Ja? Wenn ein Sünder sündigt, dann kommt auch der Satan und sagt, hier, der gehört zu mir. Der sündigt, der lebt in Sünde, in Auflehnung gegen dich. Ich habe die Macht über ihn. Ja? Und das stimmt auch. Ja, weil der Mensch hat es ja selber so gewollt. Ja, wie konnte die Rettung passieren? Und das finde ich so interessant. Der Herr Jesus hat die Rettung vollzogen und das Böse überwunden durch das genaue Gegenteil von Satan. Er hat sich total selber aufgegeben. Er hat sich erniedrigt. Er war ja der Höchste. Der Herr Jesus war als der Sohn Gottes schon immer der Erbe von allem. Ja? Der wusste genau, durch ihn war die Welt geschaffen, für ihn. Ja, ihm gehört alles. Und er hat sich erniedrigt unter alles, als der Niedrigste und Tiefste und Geringste am Kreuz. Ja, der Herr Jesus hat den Satan überwunden, indem er vollkommen demütig wurde, vollkommen gehorsam. Der Satan war ja ungehorsam, wir auch. Er hat überhaupt nicht das Seine gesucht, sondern das Unsere, und hat sich selber so weit verleugnet, dass er sich mit dem ganzen Sündenschmutz dieser Welt beladen ließ, um uns zu erlösen und den Zorn Gottes erduldet hat. Wisst ihr, das ist uns ja überhaupt nicht klar. Im Hebräerbrief heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nämlich als Sünder, als jemand, der in seinen Sünden womöglich noch stolz sagt, ach, ich kann vor Gott schon bestehen. Ja? Es ist schrecklich. Wenn ein Sünder, der vielleicht ja, 1 Million Sünden hat, wahrscheinlich sind es Milliarden, aber egal, sagen wir mal so eine Zahl, ja, wenn der vor Gott steht und der Zorn Gottes ihn trifft, das ist schrecklich. Aber der Herr Jesus hat Hunderte von Milliarden von Sünden auf sich nehmen müssen. Ja? Die Sünde der ganzen Welt, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und ihn traf der geballte Zorn Gottes über alle diese Sünden. Und da sind ja schrecklichste Sünden drunter. Das können wir uns auch nicht richtig vorstellen. Aber er als das Lamm Gottes hat sich unter diese Schuld gebeugt. Er wurde total schwach, total arm, bis er es gesagt hat, Psalm 22, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ja? So, und genau dadurch, dass der Herr als der Gerechte sich zur Sünde machen ließ und sein Leben geopfert hat, den Zorn Gottes ertragen hat, sich total entäußert hat, genau dadurch hat er gesiegt. Das finde ich so faszinierend. Ja? Genau dadurch hat er gesiegt, weil dieses stellvertretende Opfer, weil er selber völlig gerecht war und immer Gott gehorcht hat und dann unsere ganze Schuld und Übertretung auf sich genommen hat, das hat dem Satan seine Machtbasis genommen und hat uns total errettet. Ja? Weil der Herr Jesus hat wirklich alle unsere Sünden getragen. Auch die Verborgenen, auch die Zukünftigen, die wir noch gar nicht kennen. Er hat sie alle getragen, hat sie alle gesühnt. Sein Blut, weil er der Sohn Gottes war, der Erbe von allem, hat einen Wert, den wir überhaupt nicht ermessen können. Der ist unendlich viel größer als der Gegenwert, der negative Gegenwert aller unserer Sünden. Ja? Das Blut des Sohnes Gottes war Gott absolut das Kostbarste überhaupt. Und deswegen reicht es aus, um die schlimmsten Sünden zu tilgen. Um die größte Sündensumme zu tilgen, die ein Menschengeschöpf nur aufhäufen kann. Ja? Und dadurch hat der Herr Jesus die Welt und den Fürsten dieser Welt besiegt. Durch Demut, durch Entäußerung, durch sein Opfer, durch das Opfer seiner selbst. Ja? Und das finde ich so schön, weil das ist Gottes Weisheit. Ja? Die Sünde kam in die Welt durch Stolz und Eigensucht und Selbstverwirklichung und die Sünde wurde überwunden durch Demut und Selbstentäußerung und Selbstaufopferung. Und zwar durch den, der es am wenigsten nötig hatte, der alles eigentlich schon hatte und der arm wurde um unsertwillen. Ja? Und das ist etwas, dagegen kann der Satan überhaupt nicht an. Das entwaffnet ihn völlig, weil es ihn auf einem Gebiet schlägt, wo er nichts ist und nichts kann. Ja, denn in Demut, da ist er völlig unfähig dazu. Ja. Er kann Macht ausüben, er kann lügen, er kann Menschen versklaven, aber der Herr Jesus kann Menschen befreien. Ja, und indem er schwach wurde, wurde er stärker als der Starke und hat dem Starken die Beute geraubt. Herrlich! Für jeden, der glaubt an den Herrn Jesus, gibt es eine vollkommene Befreiung von Sünde, von Schuld, von Gericht, von der Macht dieser Welt. Ja, der Fürst dieser Welt ist ein schreckenerregender Herrscher. Ja, manche von uns haben manche Dinge erlebt, was er denen antut, die sich ihm unterwerfen und ihm dienen. Ja, er hat nämlich Lust daran, diese Menschen zu quälen, die ihm dienen. Er verachtet sie, er hasst sie. Er will eigentlich nur, dass sie möglichst tief in den Sumpf der Sünde hineingezogen werden und letztlich, weil er weiß, dass er selber in der ewigen Feuersglut der Hölle endet, will er möglichst viele törichte Seelen mit hineinreißen in dieses Verderben. Das ist doch schrecklich. Ja? Und dann spielt er sich aber als Menschenfreund auf und sagt, schaut mal, Gott will euch das Leben verderben und will, dass ihr keinen Spaß habt. Ich bin euer Anwalt, ich verschaffe euch Spaß und ein erfülltes Leben. Ja, so redet die Schlange seit 1. Mose 3 und wir wissen, dass der Teufel ein Lügner ist, ja, und ein Mörder. Ja. Aber diese ganze böse Macht ist besiegt und überwunden durch das Lamm Gottes, das sich selber geopfert hat. Das sich drunter gestellt hat unter alle unsere Schuld und unser Versagen, obwohl das überhaupt nicht nötig hatte. Ja. Und genau dagegen hat der Satan überhaupt keine Chance. Ja? Er ist besiegt. Er hat keine Chance mehr. Er kann jetzt noch für den Rest, für die Leute, die töricht genug sind, ihm zu folgen und den Herrn Jesus zu verwerfen, über die kann er weiter seine Macht ausüben. Ja? Aber er weiß ganz genau, jeder Tag, der kann ihn abstreichen. Ja? Das ist ein Tag näher an seinem endgültigen Verderben und seiner Absetzung. Ja? Und der Satan ist so machtlos und nichtig im Endeffekt, dass nachher Gott noch nicht mal einen Engel herschickt, um ihn zu binden und in den Feuersee zu werfen, sondern ein Wort, ein Engel, aus ist es. Ja? Also nur damit wir das richtig sehen. Auf der einen Seite hat er eine furchterregende Macht über Sünder, wegen der Sünde. Ja? Er kann sagen, der gehört zu mir, seine Sünden sind noch auf ihm. Ja? Er hat sich mit mir solidarisiert, also herrsche ich über ihn. Das stimmt, das ist legitim. Ja, die Herrschaft der Finsternis ist keine Erfindung, das ist eine grausame Realität. Aber sobald jemand an das Blut des Lammes glaubt und an das Lamm, den Herrn Jesus, den Erlöser, der stellvertretend seine Schuld getragen hat, da hat der Satan nichts mehr verloren. Er kann ihn nicht mehr antasten, einen solchen. Ja, es sei denn, derjenige ist töricht genug, sich noch mit ihm einzulassen. Aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Ja? Im Grunde ist der Fürst dieser Welt und die Welt komplett besiegt durch das Opfer des Herrn Jesus. Und dieses Opfer ist besiegelt worden durch die Auferstehung. Ja? Das ist ganz wichtig. Die Auferstehung gehört zum Erlösungswerk des Herrn dazu. Ohne die Auferstehung wäre dieses Erlösungswerk in gewisser Weise nicht rechtsgültig gewesen für uns. Und deswegen heißt es ja auch, dass wir gerechtfertigt sind durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Ja? Obwohl sein Blut es ist, was eigentlich das Lösegeld ist. Also das sind so Geheimnisse, da wissen wir auch nicht alles drüber. Aber Tatsache ist, die Auferstehung gehört dazu und dann gehört genauso etwas anderes dazu. Und das ist gewaltig. Das ist nämlich, dass der Herr Jesus als der himmlische hohe Priester in den Himmel eingegangen ist. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Und er hat dort etwas hineingebracht. Und das ist überaus kostbar und wichtig für uns. Nämlich sein eigenes Opferblut, das für unsere Schuld und Sünde geflossen ist, das hat der Herr Jesus als der himmlische hohe Priester in das himmlische Heiligtum hineingebracht. In die Gegenwart des allmächtigen, heiligen Gottes im Himmel, dort wo die Engel voller Ehrfurcht dienen, dort hat er dieses Blut hineingebracht und so können wir zumindest schließen aus dem Vorbild, hat es auf ein herrliches, ja, eine herrliche Einrichtung gesprengt, nämlich den himmlischen Gnadenstuhl, Gnadenthron, das den himmlischen Sühnedeckel. Das wissen wir ja gar nicht, das ist Geheimnis. Ja? Aber im Himmel gibt es genau dasselbe, was als Abbild in der Stiftshütte war. Und der Priester, der hohe Priester Israels, hatte das Vorrecht, einmal im Jahr mit einem Sühnopfer, mit dem Blut eines Sühnopfers in dieses Heiligtum einzutreten, ins Allerheiligste, wo niemand rein durfte, ohne zu sterben. Und dort hat er ein Räucheropfer gebracht und das Blut dieses Opfertieres hingesprengt an den Fuß dieses Gnadenthrones. Ja? Und dort hat es gesprochen für die Sünde Israels ein Jahr lang. Und dann musste dieses Opfer wiederholt werden. Ja? Der große Versöhnungstag. Diejenigen, die die Bibel genauer lesen, die kennen das. Ja? Aber das war ja nur ein Schattenbild. Aber der Herr Jesus hat etwas ganz Gewaltiges getan. Sein Blut spricht dort bis in alle Ewigkeit für alle Erlösten. Ja? Sein Blut spricht dort vor Gott und deswegen hat der Satan, der Verkläger, keine Chance mehr. Ja? Weil dieses Blut spricht davon, dass er überwunden ist und dass er keine Macht mehr hat über die, die dieses Blut angenommen haben, die die Erlösung des Herrn Jesus für sich angenommen haben. Und dann, nach diesem wunderbaren Werk als hoher Priester, hat sich der Herr Jesus auf den Thron gesetzt. Und dort ist er jetzt. Und er ist noch nicht der König, das kommt noch, der wird offenbar als der König, aber er herrscht dort als der Herr aller Herren und alle Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Und zwar nicht nur aufgrund seiner Allmacht, sondern auch aufgrund seiner Erlösung. Aufgrund dieses Erlösungswerkes kann jetzt jeder, der an den Herrn Jesus glaubt und sein Eigentum wird, Freiheit von der Macht der Sünde, des Satans und der Welt beanspruchen. Das ist unser Geburtsrecht. Mit der Wiedergeburt haben wir das geerbt. Und außerdem noch die ganze Welt und das Reich Gottes für die Zukunft. Ja? Die ganze Welt gehört euch, sagt der Apostel Paulus den Korinthern. Das ist ein bisschen zu viel für uns, das kapieren wir nicht so ganz. Ja? Aber in der Zukunft sind wir Miterben dieser Welt mit dem Herrn Jesus, der sie geerbt hat. Aber nur, weil der Herr Jesus als der allmächtige Erbe so gering wurde, dass er sich unter die Schuld aller gebeugt hat und am Kreuz zu nichts wurde. Philipper 2. Ja, das dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Das war der Punkt. Und deswegen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann dürfen wir genauso uns selbst entäußern und verleugnen und zu nichts machen lassen, wie er es getan hat. Darin liegt übrigens auch ein Geheimnis des Sieges, des praktischen Sieges über Satan und die Welt. Ja, dass wir dem Herrn gleichförmig werden, so gut wie möglich, dass wir lernen, uns selber zu verleugnen, mit Christus gekreuzigt und auferweckt zu leben. Und dann haben wir auch praktischen Anteil an diesem Sieg über den Satan. Grundsätzlich haben wir aber einfach durch die Wiedergeburt Anteil. Ja? Und das ist dieses Gewaltige, das dürfen wir im Glauben ergreifen. Der Satan ist schon besiegt. Er muss nicht erst besiegt werden. Ja? Er ist schon besiegt durch den Herrn Jesus. Und in dem Moment, wo ich seinen Sieg in Anspruch nehme, auch wenn der Feind mich irgendwie angreifen will, wenn er mich fangen, binden will, ich darf diesen Sieg, wenn ich dem Herrn Jesus gehöre, darf ich ihn im Glauben in Anspruch nehmen, ich darf im Glauben handeln und der Herr wird das bestätigen und wird mir diesen Sieg auch in der Praxis geben. Ja? So überwinden wir täglich. Wenn der Satan uns angreifen will als Engel des Lichts oder als Löwe, der brüllt und Verfolgung androht oder als listige Schlange, die uns irgendwelche Sünden anbietet und uns versuchen will, dass wir in Sünde hineintappen, dann dürfen wir wirklich rechnen mit dem Herrn Jesus, dem Sieger, dem wir angehören. Und wir dürfen konkret diese Überwinderrealität ausleben, indem wir uns mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferweckt halten und versetzt in die Himmelswelt. Das ist gewaltig. Deswegen, wir müssen da buchstabieren. Ja? Das kapieren wir alles gar nicht richtig. Ja? Da haben wir auch ein Leben lang zu tun, das zu ergreifen und auszuleben. Aber Tatsache ist, im Kolosserbrief finden wir die Tatsache, indem wir uns im Glauben an den Herrn Jesus gehängt haben und zu ihm bekehrt haben und wiedergeboren wurden durch den Geist, hat der Geist Gottes etwas in uns bewirkt. Nämlich unser sündiges Eigenleben, unser fleischlicher Leib der Sünde ist von Gott betrachtet als mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ja? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Römer 6. Ja? Das ist das Geheimnis des Sieges über die Sünde und das Fleisch im Alltag, dass wir im Glauben immer wieder verwirklichen, ich bin dieser Sünde, meinem Zorn, meiner Faulheit, meiner Feigheit gestorben durch den Tod Christi. Und ich bin mit ihm begraben. Ist auch interessant, ja? Ich habe erst kürzlich darüber nachgedacht. Ich denke, mit ihm begraben heißt auch, dass dieser ganze sündige Fleischesleib und diese Fleischlichkeit, die Gott ja ein Gräuel ist, die ist aus der Sicht Gottes verborgen durch Christus. Ja? Gott sieht uns in Christus. Wenn er uns anschaut, dann sieht er Christus, weil wir in Christus sind. Ja? Und eine der schönsten Aussagen in der ganzen Bibel ist für mich Kolosser 3, wo es heißt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen, Kolosser 3, Vers 3, wenn wir angefochten sind und der Feind an uns rüttelt, ja, wenn wir das realisieren, wenn wir mit Christus in Gott verborgen sind, kann uns der Teufel da irgendwie angreifen? Er müsste sich ja an Gott vergreifen und an dem Herrn Jesus. Das geht gar nicht, ja. Das ist eine absolute und tiefe und herrliche Geborgenheit, die hier beschrieben wird. Ja? Und deswegen, in der Praxis realisiere ich das, indem ich mich für gekreuzigt, gestorben, begraben halte. Aber dann auch eines, und das ist schwieriger. Ich bin auch mit Christus auferweckt. Es geht ja nicht nur darum, dass unser Fleisch mit seinen sündigen Begierden ausgeschaltet wird durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Kreuzestodes, sondern wir brauchen auch eine Kraft, um den Willen Gottes zu tun. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich nur negativ sozusagen damit rechne, dass ich von der Macht der Sünde frei bin, damit habe ich noch nicht die Kraft, den Willen Gottes zu tun. Ja? Und diese Kraft schenkt mir der Herr, das ist der Heilige Geist, aber als die Auferstehungskraft des Herrn. Ja? Ich bin mit Christus auferweckt worden, Römer 6, damit ich in einem neuen Leben wandle. Ja? Und das gibt uns die Kraft zu überwinden, die Auferstehung des Herrn Jesus. Und die Krönung von allem steht in Epheser 2, nämlich wir sind mit Christus auch in die Himmelswelt versetzt. Ja gut, wenn das stimmt, dann sind wir ganz eindeutig über dem Satan und nicht mehr unter dem Satan. Ja? Weil der Satan herrscht im Lufthimmel, aber wir sind in das himmlische Heiligtum versetzt, dort, wo Gott thront. Ja? Und wenn es irgendwo in einem Krieg sicher ist, dann ganz in der Nähe vom Oberkommandierenden. Ja? Dort sind wir am meisten geschützt. Also wir sind versetzt in die Himmelswelt mit Christus. Ja? Und von dort her haben wir eigentlich schon überwunden, wenn wir das im Glauben richtig ergreifen. Ja? Das ist für uns schwierig. Ja? Wir stecken oft mitten in Schwierigkeiten und denken, Herr, wo bist du? Und trotzdem stimmt es. Ja, weil das hat ja mit unserer Stellung zu tun. Dort, wo Christus ist, da sind automatisch auch wir. Das, was Christus geworden ist, das ist auch unser Teil. Mit Christus gekreuzigt, gestorben, auferweckt, in die Himmelswelt versetzt. Ja? Wir herrschen im Leben, wir regieren im Leben mit Christus. Ich glaube, wir brauchen lang, um das richtig zu buchstabieren, aber ich möchte es uns einfach mal vorstellen, das ist die Grundlage für unseren Sieg. Ja? Der Herr Jesus ist die Grundlage, nichts anderes. Aber wenn wir nicht auch wachsen darin, ihn immer mehr zu erkennen und auch zu erkennen, was ist uns eigentlich gegeben an geistlichen Segnungen und Vorrechten, dann werden wir oft armselige Christen bleiben, die weit unter dem leben, was ihnen eigentlich gegeben ist. Und das ist leider, glaube ich, bei uns den allermeisten ein Stück der Fall. Das sage ich jetzt nicht, um euch zu deprimieren, sondern um euch zu ermutigen, die Reichtümer in Christus mehr zu erforschen und da mehr reinzugucken, anstatt in irgendwelche Zeitungen und Zeitschriften und irgendwelchen Krusch, der uns nicht weiterbringt. Ja? Der Punkt ist, wir haben alles stellungsmäßig durch unsere Einheit mit Christus, aber wenn wir es in unserem Leben erleben und ausleben wollen, dann brauchen wir dazu aktiven Glauben und aktive Nachfolge. Ja? Wir brauchen Gehorsams- und Glaubensschritte, dass ich sage, ich ergreife das jetzt, ich stelle mich da drauf und ich gehe vorwärts im Glauben an das, was der Herr Jesus mir zusagt. Ja? So überwinde ich in der Praxis. Aber das Erste ist erstmal, dass ich sehe, A, Christus hat schon überwunden, B, ich bin mit ihm eins gemacht und gehöre zu ihm und habe Anteil an seinem Sieg. Und C, ich darf lernen, wie ich diesen Sieg auslebe. Da mache ich manchmal noch Fehler, da straucheln wir, ja. Manchmal erleiden wir eine Niederlage und dann können wir zu unserem Herrn gehen und sagen, Herr, vergib mir, nimm das weg, stärk mich wieder neu, weiter geht's. Ja? Das ist die Praxis. Ja? Unsere Praxis ist nie vollkommen. Ja, das ist diese Dynamik, weil ich schon gesagt habe, falsche Heiligungslehren sagen, du musst versuchen, die 100% in der Praxis zu erreichen, aus eigener Kraft. Ja? Und das hinterlässt entweder hochmütige, selbstüberschätzende Leute oder eben deprimierte Leute, die völlig in der Niederlage leben, ja? Weil sie sagen, das schaffe ich eh nicht. Sondern die Bibel sagt, in Christus bist du bereits vollkommen und du darfst lernen, die Segnungen und die Vollmacht und die Kraft, die du in Christus hast, immer mehr auch auszuleben, in deinem Leben umzusetzen. Und in dem Maß hast du Freude, Frucht und Sieg. Ja? Aber wenn es mal nicht klappt, dann hast du einen barmherzigen Herrn, der dir wieder aufhilft und zurechthilft. Und weiter geht's. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ja? Ist auch wichtig, ganz ehrlich, unser Überwinderleben in der Endzeit ist keine 100%ige Erfolgsstory, ja? Bei keinem von uns, ja? Sondern in jedem menschlichen Christenleben sind Niederlagen, Abwege, Irrwege, wiederholte Lektionen, dass man mal irgendwo durch die Prüfung fällt und nochmal wiederholen muss, ja? Es ist schön, dass der Herr uns auch Prüfungen nochmal wiederholen lässt, ja? Und nicht sagt, ausgeschlossen hier, du bist weg vom Fenster. Ja, das ist in der Praxis ganz normal. Ja? Und wichtig ist, dass wir feststellen, wir haben einen vollkommenen Herrn, der vollkommen gesiegt hat. Das hilft uns, den Glaubensblick auf den Herrn Jesus zu halten und dann wird unser Siegesleben idealerweise immer stärker und immer kraftvoller. Ja? Das ist eigentlich Gottes Ziel. Ja, aber letztlich bringt uns nicht unsere Treue, unser Gehorsam und unser Glaube ans Ziel, sondern der Herr Jesus, ja, und seine Gnade. Das ist halt so diese, ja, diese Perspektivenverschiebung. Auf der einen Seite wollen wir wirklich festhalten, wir sollen wachsen da drin, sollen das umsetzen. Und auf der anderen Seite, im Letzten rettet uns allein der Herr und seine Barmherzigkeit. Ja, wenn wir auf unsere eigenen Vollkommenheiten schauen wollten, ja, da wären wir eigentlich eben entweder verblendet oder hoffnungslos daneben. Ja. Da brauchen wir gar nicht anfangen, wenn wir da drauf schauen. Aber wir haben einen vollkommenen Herrn, der einen vollkommenen Sieg, ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht hat. Und das bringt uns ans Ziel. Das besiegt die Welt für immer. Das ist eine der schönsten Bibelworte auch, die ich immer wieder so schön finde, was im Römerbrief steht, im 5. Kapitel. Das ist ein bisschen ein schwieriger Abschnitt. Ne? Und da steht in Römer 5, Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Ja, das wird jeder feststellen, der an den Herrn Jesus glaubt, dass die Sünde manchmal erschreckend Dinge tut, auch Zerstörung anrichtet im Leben, auch manchmal bei Christen, wenn wir uns darauf einlassen, aber dass die Gnade Gottes viel, viel stärker und größer ist als die Sünde. Ja? Und dass die Gnade Gottes für die, die an ihn glauben, eben auch die Quelle für den Sieg ist. Ja? Und sein Sieg, der Sieg des Herrn Jesus, ist auch unser Sieg. Römer 8, Vers 37 kennen wir, denke ich, alle. Da wird ja vorher auch geredet von mancherlei Bedrängnissen. Ach, ich lese es einfach doch mal schon ein bisschen weiter vorne, Vers 31. dass wir den Zusammenhang haben. Das ist eine von diesen Siegesverheißungen, die wir einfach in unserem Glaubensleben in dieser Welt festhalten dürfen. Was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Da werden wir gleich noch drauf kommen, das ist eine ganz wichtige Sache. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allem. Nicht, dass wir da völlig verschont würden. Ja? Aber wir kommen durch, weil der Herr Jesus uns durchbringt. Ja? Und das ist dieses Geheimnis, dass wir in dem allem rechnen mit dem, der uns geliebt hat. Und dass er uns durchbringt, weil wir an ihn glauben, weil wir auf ihn vertrauen. Im Alten Testament, ich glaube, das ist sogar im Psalm 91, heißt es, weil er sich an mich klammert, will ich ihn erretten. Herrlich. Ja? Das ist das Geheimnis des Überwindens. Gott selber hat in seiner Liebe uns in dem Herrn Jesus alles gegeben, was wir brauchen. Kolosserbrief, die Fülle Gottes wohnt in ihm und wir sind zur Fülle gebracht. Und hier sagt Gott es eigentlich noch krasser, noch deutlicher. Er hat uns einfach alles geschenkt. Ja? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, Ausnahmen? Ja? Also, ich weiß nicht, alles bei Gott heißt wirklich alles. Ja? Und das heißt auf jeden Fall alles, was wir in jeder Situation brauchen, um zu überwinden. Und ich möchte nochmal eingehen auf einen ganz wichtigen Aspekt, weil wir eben auch in unserem Glauben manchmal nicht vollkommen sind, weil wir schwach sind und versagen. Immer wieder. Ja? Und das Allerbeste ist, dass wir das ganz ehrlich zugeben und nicht so tun, als seien wir die tollen Überwinder, die alles auf die Reihe kriegen. Ja? Auch vielleicht untereinander ist es wichtig, dass man auch sein Versagen und seine Schwachheit zugibt und nicht so tut, ich habe schon die 100%, macht ihr doch auch mal, dass ihr sie schafft. Ja? Das ist keine sehr ermutigende Botschaft. Ja? Und außerdem ist sie auch nicht ganz aufrichtig. Ja? Also wir sind Versager in gewisser Weise, wir sind schwach und deswegen brauchen wir eines ganz dringend auch zu unserer Errettung, nämlich nicht nur den Herrn Jesus, der ein einmaliges, vollkommenes Sühnopfer vollbracht hat, sondern auch den Herrn Jesus, der jetzt beständig jede Sekunde, jede Minute für uns vor Gott eintritt. Und deswegen möchte ich nochmal den Hebräerbrief aufschlagen und da einfach ein paar Dinge mit uns betrachten. Das ist so ein herrlicher Brief, so wichtig für uns. Und er zeigt uns auf der einen Seite das vollkommene Sühnopfer des Herrn und auf der anderen Seite seinen vollkommenen Priesterdienst für uns. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, okay, ich habe Anfechtungen, Schwachheiten, ich versage manchmal, ich brauche die Fürbitte dieses gnädigen, barmherzigen Hohenpriesters. Und sie ist uns zugesagt. Hebräer 4, Abvers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also wenn wir da hinzutreten, dann können wir das nur, weil da vorher schon ein anderer Herr zugetreten ist, nämlich der Herr Jesus mit seinem Blut. Und dieses Blut spricht für uns am Thron der Gnade, gerade wenn wir versagt haben. Ja? Der Satan sagt es, und das ist übrigens auch die Lehre der katholischen Kirche, die Irrlehre, Christus ist so heilig, dass ihr Sünder euch überhaupt nicht zu ihm nahen könnt. Ja? Ihr braucht die Maria und die Heiligen als Fürsprecher, als Mittler zu Christus hin. Ja? Und das ist eine teuflische Lüge. Das stimmt nicht. Und genauso stimmt es nicht, wenn der Teufel einem Christen sagt, so, jetzt hast du dich so blamiert und so gesündigt, jetzt brauchst du gar nicht mehr zum Herrn Jesus hingehen. Vergiss es, nimm einen Strick und was nicht alles da für böse Dinge kommen. Ja? Das ist die Lüge des Teufels. Ja? Für all unser Versagen und unsere Schwachheit, unsere Untreue, denken wir an den Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Dafür spricht das Blut Jesu Christi. Deswegen ist der Gnadenthron ein Gnadenthron. Ohne das Blut wäre er kein Gnadenthron, ihr Lieben. Ja? Aber mit diesem Blut weiß ich, erstens, das spricht ständig für mich. Und weil jede Sache durch zwei oder drei Zeugen bezeugt wird, spricht noch jemand, nämlich der, der das Blut gegeben hat. Als lebendiger hoher Priester, der uns genau kennt, der alle Zeit bei uns ist, der unser Herz kennt, er spricht für uns, wenn wir versagt haben. Ja? Und das brauchen wir auch. Ja? Gott sagt nicht, ich gebe dir alles, wenn du perfekt bist, und wenn du nicht perfekt bist, dann bist du selber schuld, vergiss es. Ja? Das wäre furchtbar, das wäre grausam. Aber Gott, schon im Alten Testament, auch der Vater ist voller Barmherzigkeit. Ja? Psalm 103. Ich denke, für viele einer der Lieblingspsalmen, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Ja? Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und diese Barmherzigkeit des Vaters drückt sich aus in der barmherzigen Fürsprache des Sohnes. Ja? Vor dem Thron Gottes. Der Satan, der Verkläger, ist dann der Anwalt der Gerechtigkeit und sagt, dieser Bursche hat gesündigt, er hat dein Gebot übertreten, du musst ihn bestrafen. Du kannst ihm nicht beistehen. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, aber für die Sünde habe ich mein Blut gegeben. Und dann muss der Satan geschlagen abziehen. Ja? Das spielt sich im Himmel ab, während wir auf der Erde unsere Kämpfe führen. Ja? Und im Prinzip werden wir mal später sagen können, Herr, dass ich da überwunden habe und durch diese Not durchgekommen bin, das habe ich nur deiner Fürsprache zu verdanken, dass du als mein hoher Priester dich für mich verwendet hast. Ja? Und deswegen wollen wir das nochmal weiter betrachten, Hebräer 7, es gibt noch mehr Stellen, aber ich nehme nur mal die wichtigsten, das ist eine der herrlichsten Stellen, aber es gibt so viele herrliche Stellen. Ja, Vers 22 folgende, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Also im alten Bund hatten die Israeliten einen menschlichen hohen Priester, der ging einmal im Jahr rein und das war ja ein interessantes Sühnopfer, da wurde die ganze Sünde des Volkes Israel bekannt und auf einen Bock gelegt und ein anderer Bock wurde geschlachtet und dieses Blut wurde ins Heiligtum gebracht und dann hat Gott ein Jahr lang weitergemacht mit Israel, trotz all ihren Sünden und Vergehung. Ja? Aber das war unvollkommen, dieses Opfer. Aber der Herr Jesus ist der Bürger eines besseren Bundes geworden. Vers 23, und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten oder auf das Völligste erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Ja? Also das finde ich so schön, gerade für die Endzeit. Er kann diejenigen, er hat die Macht, er hat die Kraft, diejenigen vollkommen zu erretten. Auf das Völligste, da fehlt nichts, weil er vollkommen ist, die durch ihn zu Gott nahen. Weil er immer da für sie eintritt, beständig. Ja? Wenn wir das uns bewusst machen und bewusst halten, dann werden wir überwinden. Ja? Dann halten wir unseren Blick auf den Herrn Jesus gerichtet und wissen, Auch wenn ich mal wanke und schwanke, finde es so schön, dieser barmherzige Hohepriester, ich habe es heute Morgen wieder gelesen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Aber wir würden manchmal schon sagen, also so ein geknicktes Rohr, das kannst du doch in die Tonne kloppen, weg damit. Ja? Aber so ist unser Herr nicht. Ja, ist doch herrlich. Ist doch wunderbar, dass er barmherzig ist. Ja? Und dass er wirklich auch denen beisteht, die versagen. Ja? Deswegen steht wahrscheinlich auch die Geschichte von Petrus so deutlich in der Bibel. Ja? Weil Petrus hat schmählichst versagt. Ja? Wenn man seine vollmundigen Aussprüche anhört, wir betrachten in der Bibelstunde bei uns gerade das Johannesevangelium, ja, und haben da gerade die Verleugnung des Petrus auch gehabt. Ne? Vorher sagt er, wenn alle dich im Stich lassen, niemals werde ich dich im Stich lassen. Ja? Und prompt muss er eine ganz besonders hässliche Niederlage erleiden. Ja? Und dann sagt der Satan, jetzt kannst du es doch vergessen, komm Petrus, verkriech dich, ja? Mach's wie Judas. Du bist jetzt beim Herrn abgeschrieben. Ja? Und der Herr stellt ihn wieder her. Ja? Das werden wir dann noch betrachten. Johannes 21. Ja? Liebst du mich, weide meine Schafe. Ja? Und das müssen wir wissen. Ohne das haben wir in der Endzeit ganz große Schwierigkeiten. Ja? Dass wir den barmherzigen hohen Priester kennen, der beständig für uns eintritt. Der dafür sorgt, dass wir uns wieder aufrappeln. Ja? Auch wenn wir einen Knick kriegen in unserem Glaubensleben, in unserem Wandel, der das Rohr eben nicht abbricht, sondern dafür sorgt, dass es wieder gerade wird. Ja? Und das ist wichtig, dass wir diesen Blick haben, dann werden wir auch in der Endzeit überwinden. Ich lese nochmal Hebräer 10, weil das auch nochmal so ermutigend ist und dann wollen wir auch einen Schritt noch weitergehen. Hebräer 10, Abvers 6. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Also das war immer klar, dass die Opfer des Alten Testaments etwas Vorläufiges sind. Zumindest ist es im Hebräerbrief ganz deutlich, sie konnten niemals in Gottes Gerechtigkeit Sünde wirklich wegnehmen, weil das war ja nur eine Krücke. Das war ja gar kein Mensch, der da gestorben ist, sondern nur ein Tier. Und ein Tier hatte ja gar keine eigene Verantwortung. Ja? Das war ein ungleiches Opfer. Und die Gerechtigkeit Gottes erforderte, dass ein Mensch für die Sünden der Menschen stirbt. Und das Problem war, dass alle Menschen eigentlich selber Sünder waren und hätten niemals sterben können für andere, weil sie für ihre eigene Sünde sterben mussten. Also musste Gottes Sohn Mensch werden, vollkommener Mensch. Ja? Das ist dieses Geheimnis der Erlösung. Die ganzen Sühnopfer im Alten Testament konnten nicht das erfüllen, was immer das Verlangen Gottes war. Ja? Nämlich Barmherzigkeit zu üben, Gnade zu üben, dem Sünder Vergebung zu schenken. Sondern das konnte nur dieser eine, der das vollkommene Sühnopfer gebracht hat. Und der spricht jetzt, da sprach ich, so spricht der ewige Sohn, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast doch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Ja, wir haben gestern, glaube ich, geredet über falsche Heiligungslehren, die uns antreiben wollen, die 100% in eigener Kraft zu erringen. Ja? Hier steht, wie wir geheiligt sind. Und zwar jeder Christ, auch die Korinther, die noch ziemlich unheilig gelebt haben, der Apostel Paulus spricht sie inspiriert an als Heilige und Geliebte, ganz am Anfang des ersten Korintherbriefs. Warum? Weil sie geheiligt sind, und zwar durch etwas Vollkommenes. Nicht durch ihre eigenen Heiligungsanstrengungen, sondern durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ja? Das ist das Fundament, die Grundlage für unsere Heiligungsbemühungen und unser Bestreben, heilig zu wandeln. Ja? Die Grundlage hat Gott geschaffen und die ist vollkommen. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ja. Das ist unsere Siegesurkunde gegenüber dem Satan, der uns wegen unserer Sünden verklagen will. Ja. Deswegen sollten wir sie gut kennen. Ja. Die Vollkommenheit Jesu Christi überwindet unsere Unvollkommenheit und rettet uns letztlich. Das vollkommene Opfer, das Werk des Herrn, nicht unser Werk, rettet uns. Ja. Und weil wir gerettet sind durch das Werk des Herrn, dürfen wir Werke tun, dürfen wir der Heiligung nachjagen, dürfen wir uns bestreben, Christus immer ähnlicher zu werden, in der Liebes- und Glaubensbeziehung zu ihm zu wachsen. Aber davon hängt nicht unser Heil ab, sondern es hängt ab von dem vollkommenen Opfer unseres Herrn. Ja? Ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Also mir zumindest hat es eben lange Zeit große Mühe gemacht, als ich in der Pfingstbewegung, in der falschen Heiligungsbewegung war. Diese Zusammenhänge habe ich nicht verstanden. Und ich habe immer gedacht, es kommt auf mich an, dass ich irgendwie die 100% erreiche. Ja? Dass ich irgendwie letztlich mir mein eigenes Heil verdiene. Und so kann die Seele nie zur Ruhe kommen, so können wir auch keine Überwinder werden. Ja? Sondern Überwinder werden wir nur, indem wir immer mehr den im Blick haben, der allein wirklich der Überwinder ist. Ja? Dann haben wir Teil an seinem Sieg. Und dann hat auch er nachher die Ehre. Nicht, dass ich sagen kann, ich war immer treu und habe immer viel Bibel gelesen und gebetet. Jetzt rühme ich mal. Ja? Das wird kein Christ sagen, wenn er im Himmel ist, sondern er wird nur sagen, Herr, du warst so treu und du hast für mich eingetreten und durch deine Gnade bin ich gerettet. Und dir gehört alle Ehre. Deswegen werfen die 24 Ältesten ihre Siegeskränze und Kronen vor dem Thron nieder. Ja, ja. Also wenn wir diesen Blick bekommen, dann werden wir Überwinder. Dann werden wir durch Vertrauensschritte immer mehr erkennen, ja, der Herr Jesus bringt mich ans Ziel. Und auf seine Vollkommenheit kann ich bauen. Er ist auch vollkommen treu. Und es ist auch so schön, dass da in der Bibel steht, dass wenn wir untreu sind, er treu ist. Er kann sich selber nicht verleugnen. Ja? Es ist wichtig. Ja? Denn gerade wenn wir untreu sind, kommt der Verkläger und sagt, da siehst du es mal. Ja? Jetzt hast du bei Gott alles verloren. Ja, und das stimmt nicht. Es ist ganz klar, ja, es heißt auch, wenn wir ihn verleugnen, also wer wirklich abfällt und von Christus sich lossagt, der ist für immer verloren, ja, das geht gar nicht, ja, aber die Gläubigen, die immer wieder mal schwanken und schwach sind und ihre Kämpfe und Schwierigkeiten haben, die dürfen sich nicht entmutigen lassen, auch nicht, ja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt über Verfolgung reden, ich bin auch kein Held. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen sollte, ich wäre jetzt im Gefängnis und würde gefoltert oder so, ja, da wird mir ganz anders. Ja, das ist nicht so, dass man sagt, ich muss mir das vorstellen können, wenn uns der Herr nicht in dieser Situation die Gnade gibt, ja, oder die Märtyrer, die sich haben verbrennen lassen und dabei Siegeslieder gesungen haben, ja, das waren auch keine Übermenschen, sondern den hat der Geist Gottes in der Situation, wo sie zum Leiden berufen waren, übernatürliche Gnade geschenkt. Also so sehe ich das. Ja? Und deswegen dürfen wir eben nicht auf uns gucken. Ja? Sonst werden wir sagen, ich komme nie durch. Andere kommen bestimmt durch, aber ich? Nee. Ja? Und das ist genau der falsche Blick. Der Blick muss auf unseren Herrn gerichtet sein und dadurch werden wir stark. Und zwar eben nicht mit unserer eigenen Charakterstärke und Willensstärke und menschlichen Stärke, sondern mit der Stärke Gottes. Mit der Kraft des Geistes, mit der Auferstehungskraft, ja, die wird in dem Maß gestärkt, wie wir beständig auf den Herrn blicken. Ja. Und die wird immer schwächer und immer schwächer, je mehr wir auf uns selber blicken oder auf die Umstände starren. Ja. Deswegen, das möchte ich vielleicht zum Abschluss auch noch mit uns lesen, Hebräer 12. Da sind wir schon wieder im Hebräerbrief und das ist eben der andere Aspekt, der unseren Wandel dann betrifft. Wie komme ich denn durch? Tag für Tag. Und da heißt es eben ab Vers 1, diese bekannten Verse, die wir ja alle gut kennen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer oder standhaftem Ausharren laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir beständig hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also die Hebräer waren in Verfolgung drin. Die waren viel schlechter dran als wir. Ja? Und ihnen gibt der Apostel Paulus, so denke ich mal, dass der das geschrieben hat, den Rat: Auf der einen Seite legt alles ab, was euch in der Beziehung zum Herrn trennt. Sünde, Bindungen, fleischliche Begierden, ja, das ist schon wichtig. Ja, je intensiver unsere Beziehung zum Herrn ist, desto intensiver ist auch unser Sieg. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir sollen beständig hinschauen auf Jesus. Das beständig habe ich da nicht reingeschmuggelt, das steht ja nicht drin, ich hoffe, ihr lest mit. Ja. Aber es steht doch drin, weil im Griechischen da ein Präsens steht und diese griechischen Zeitformen sind eigentlich auch was sehr Ermunterndes, ja. Präsens ist die Zeitform, die bedeutet, dass man immer wieder oder ständig etwas tut. Ja? Aorist ist zum Beispiel so eine punktuelle Zeitform. Einmal ist was passiert oder wir müssen einmal was tun. Ja? Präsens heißt, schaut beständig. Übrigens auch, bittet, so wird euch gegeben. Ja? Da steht, bittet beständig, so wird euch gegeben. Ja? Da ist auch diese Präsensform. Das nur im Rande. Aber hier steht, indem wir beständig hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, was heißt denn das? Moment mal, ja, nicht so schnell drüber weglesen. Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens, das glauben wir. Ne? Er hat uns erwählt, nicht wir haben ihn erwählt, oder? Er ist uns begegnet, nicht wir haben ihn eingeladen, sondern er hat zuallererst mal in unserem Herzen angeklopft. Ja? Gut, und dann ist er aber auch der Vollender. Was heißt denn das? Das heißt, er bringt uns zum Ziel. Er ist derjenige, der uns zum Ziel bringt. Ganz einfach. Ja? Und wenn ich damit rechne, durch Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten hindurch, dann wird mein Glaubenslauf stetig, kraftvoll, ruhig und beständig sein. Ja? Und wenn wir am Ziel angekommen sind, dann werden wir alle Ehre unserem Herrn geben. So kommen wir durch die Endzeit. Und das darf uns eine Ermutigung sein. Und zum Schluss, als letztes lese ich eine Verheißung, der Schluss des Judasbriefes, finde ich auch interessant, den habe ich ja auch ausgelegt, da in dem einen Band, ein Brief voller düsterer, schwieriger Dinge, ja, da geht es um Irrlehre, um Verderbnis, um Gericht. Und zum Schluss heißt es, Judas 1, Vers 20 bis 25, und das wünsche ich uns allen für die Endzeit. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ihr aber Geliebte, na, nicht vergessen, wir sind von Gott geliebt. Das Unterpfand seiner Liebe ist das Opfer seines Sohnes. Wir sind gewaltig geliebt. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Auch interessant, ne, dass da die Barmherzigkeit nochmal kommt. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Und jetzt kommt dieser wunderbare Abschluss. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit.